Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Matchplan Sportmarketing, dem Podcast von Horizont und Fischer Appelt. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, welche Rolle Sportmarketing heute spielt, warum Unternehmen in diesen Markt investieren, was funktioniert, was vielleicht auch kritisch hinterfragt werden muss. Mein Name ist Bettina Sonnenschein, ich bin leitende Redakteurin für Sportmarketing bei Horizont und gemeinsam mit meinem Co-Host Michael Schillinger sprechen wir hier über dieses spannende Feld zwischen Wirtschaft, Medien und Gesellschaft, über das Business rund um den Sport. Hallo Michael.
Hallo.
Michael, wir haben ja heute zwei wirklich tolle Gäste im Gespräch. Magst du sie kurz mal vorstellen, uns mal kurz sagen, wer uns die Ehre gibt? Kurzer Disclaimer dazu, eine der Damen muss heute ein bisschen früher weg, aber wir werden die Zeit nutzen mit ihr, die wir haben.
Ja, vielen Dank. Ja, wir haben heute tatsächlich ein Double Feature, wie man neudeutsch sagen würde. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Christina Schenk sprechen dürfen. Sie ist bei der Mercedes-Benz Group AG. Dort ist sie Leiterin Digital and Communications sowie Investor Relations. Man könnte, glaube ich, sagen, sie ist CMO. Sie verantwortet also das globale Marketing, die Kommunikation, die digitale Markenführung sowie das Thema Investor Relations. Freuen uns sehr, dass wir hier über Mercedes-Benz und Sportmarketing sprechen können. Und auf der anderen Seite haben wir eine sehr erfolgreiche Tennisspielerin hier bei uns im Raum, nämlich die Andrea Petkovic. Sie ist siebenmalige WTA-Tour-Gewinnerin, unter anderem deutsche Meisterin, ist aber in der Karriere nach der Karriere sehr vielseitig unterwegs und erfolgreich. Sie ist Buchautorin, Moderatorin, sie hat einen sehr erfolgreichen Podcast. Man könnte sie auch sicherlich als Influencerin bezeichnen und vielleicht sogar seit ihrem Gewinn bei Wer stiehlt mir die Show mit Joko und Klaas als TV-Unterhalterin. Freuen uns sehr und würde sagen, wir steigen direkt ein in unsere gemeinsame Folge.
Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ihr beide da seid. Freuen uns sehr. Die erste Frage an die Christina Schenk. Ist eine ungewöhnliche Konstellation jetzt hier im Raum mit Andrea Petkovic und dir von Mercedes-Benz. Wie kommt es denn zu der Konstellation? Warum sitzen wir heute in einem Raum gemeinsam?
Ja, also als ehemalige Spitzensportlerin, würde ich sagen, und Vertreterin des Tennissports und mit unserer Passion und Leidenschaft für Tennis, die wir jetzt wieder neu ins Leben gerufen haben mit der Partnerschaft mit der WTA, denke ich, ist das eine gute Konstellation, die Andrea mit in unsere Mercedes-Benz-Familie zu bringen. Ich glaube, Tennis steht wie keine andere Sportart für Leidenschaft, für Passion, für Ehrgeiz, für Disziplin, für so viele Werte, die wir auch als Mercedes-Benz verkörpern. Und von daher ist diese Partnerschaft, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns und sehr gelungen. Und wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.
Auf die WTA kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Vielleicht, Christina, kannst du uns zum Anfang nochmal ein bisschen erzählen, wie das Sportengagement von Mercedes-Benz eigentlich generell aussieht? Mhm. Weil da gibt's ja schon sehr viel und sehr lange Zeit Diverses.
Genau. Ja, Sport ist natürlich ein Spielfeld für uns in unserer Markenstrategie, Marketingstrategie und auch in den Aktivierungen. Es ist ein wichtiges Feld. Warum ist es so wichtig für uns? Weil die Kunden die Marke heute nicht mehr rein übers Produkt erleben, sondern tatsächlich über persönliche Begegnungen, über Erlebnisse, die wertvoll sind, die nachhaltig sind, die nachklingen. Und da bietet Sport einfach so viel Emotion, so viel Raum für Interaktion auch mit der Marke. Wichtig für uns ist natürlich immer, dass unsere Markenwerte für das, was wir stehen, dann auch im Sport verkörpert wird. Und in den Feldern sind wir aktiv. Und neben vielen anderen Sportarten, natürlich Formel 1, ist klar, liegt uns sehr am Herzen, liegt
das
uns aber auch Tennis sehr am Herzen.
Das liegt in der Natur der Sache, würde ich mal
sagen. Genau. Und die WTA natürlich, weil es jetzt uns auch nochmal die Möglichkeit gibt, den Frauensport ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Also von daher sind wir sehr, sehr happy über das Engagement, was wir jetzt letztes Jahr im Dezember begonnen haben und dann tolle Persönlichkeiten, sehr authentische Persönlichkeiten für, sage ich mal, die Sichtbarkeit dieser Interaktion auch gewinnen können.
Und neben Formel 1 und Tennis müssen wir da noch andere Sportarten
wissen? Klar, Golf ist
wissen?
Natürlich super wichtig. Das ist für uns relevant, insbesondere natürlich mit den Masters und die Open. Das gibt uns eine große Überlappung sozusagen mit unseren Zielgruppen, das ist klar. Wir schauen immer darauf, natürlich, wie können wir Reichweite generieren, wie können wir die Marke sichtbarer machen. aber natürlich auch, wo haben wir gemeinsame Erlebnisse, die wir schaffen können für unsere Zielgruppen, das ist ganz, ganz wichtig, aber dann auch natürlich mit der Emotion und mit der Freude daran. Und das bietet uns Golf genauso gut, da sind wir sehr engagiert. Als regional verwurzelte Marke ist natürlich für uns Standortmarketing auch sehr, sehr wichtig. Boss Open ist, glaube ich, ein Beispiel. Aber der VfB ist natürlich direkt vor unserer Haustür und dementsprechend engagieren wir uns da auch weiterhin.
Also eine ganz breite Range. Tennis, haben wir gesagt, wollen wir heute ja so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Und da sind jetzt schon so ein paar Stichpunkte gefallen. Frauen etwas fördern, Tennis und Markenwerte verbinden etc. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen intensiver erklären, wie genau der strategische Hintergrund für so ein Unternehmen wie Mercedes-Benz ist, wenn es sich entscheidet, wir gehen in die WTA?
Genau, also natürlich müssen wir erstmal schauen, inwieweit passen die Werte der Organisation, mit der wir in dem Fall mit der WTA, mit der wir eine Partnerschaft eingehen, zu unserer Marke. Wie ist der Brandfit sozusagen? Und ich glaube, da haben wir auf globaler Ebene eine Organisation mit der WTA, die internationale Strahlkraft hat, die international aufgestellt ist und da auch eine gute Struktur bietet, um dann wiederum lokal in den Märkten, wo wir aktiv sind, wo wir natürlich unsere Fahrzeuge verkaufen, und da natürlich auch sehr stark mit Kunden interagieren, dann diese Engagements auch lokal aktiviert zu bekommen. Also das ist total wichtig, diese globale Plattform und dann die Möglichkeit, lokal Erlebnisse zu schaffen, mit den Kunden, Kunden reinzubringen, Händler reinzubringen, Partner reinzubringen, mit potenziellen Kunden zu kommunizieren. Nicht jeder, der die Marke toll findet, fährt jetzt automatisch einen Mercedes und das ist auch gar nicht der Anspruch, aber
nicht.
Noch nicht vielleicht. Genau, also das bietet uns natürlich eine gute Möglichkeit, da mit den Emotionen, mit Tennis als verbindenden Faktor sozusagen unsere Zielgruppen zu erreichen.
Wenn du sagst Werte, kann man die ein bisschen genauer fassen? Wie genau, heißen also diese Werte? Was ist das?
Ein paar hatte ich schon genannt. Ich glaube, was man im Sport, im Spitzensport benötigt, ist vor allem Disziplin an der Ecke schon mal, wenn man nicht mit Niederlagen umgehen kann, also auch das Thema Resilienz, wenn man nicht immer wieder aufsteht oder einmal mehr aufsteht, als dass man umgefallen ist, dann ist das schon mal schwierig, würde ich sagen. Grundsätzlich natürlich die Exzellenz, ja, wenn ich nicht in der Lage bin, Spitzenleistung zu bringen in dem Moment, wo es drauf ankommt, dann bin ich, glaube ich, auch nicht gut aufgestellt. Und wir natürlich mit unserem Anspruch im Premium-Segment da natürlich auch jeden einzelnen Move im Tennis, sage ich jetzt mal, oder jedes einzelne Feature im Fahrzeug muss perfekt aufeinander abgestimmt sein. Und da muss alles stimmen. Und dieser Einklang sozusagen im Fahrzeug, nicht nur durch die technischen Features, auch wie fühlt sich's für den Kunden an, was ist das Erlebnis und ähnlich, das ist ja auch übertragbar auf den Tennis oder auf den Spitzensportler und wir glauben, das passt sehr, sehr gut zusammen.
Also ist es aber schon auch sowas, du hast ja auch Golf erwähnt, dass Tennis an sich so ein bisschen als Premium-Sport auch gilt. Da kann man die Werte ganz gut übereinander legen.
Ja, das schon. Also ich würde es nicht als elitär beschreiben. Es ist schon, glaube ich, sehr erreichbar, nahbar. Das, was wir als Marke ja auch verkörpern wollen. Approachability, sagen wir immer so schön. Aber die Nahbarkeit der Marke, die Erlebbarkeit. Und auch das ist Tennis für mich, weil man braucht nicht besonders viel Ausstattung. Man kann relativ einfach mit dem Tennisschläger, mit dem Ball auf den Platz gehen und spielen. Und dieses Erlebnis wollen wir auch als Marke verkörpern. Und ich glaube, dass da passt es ganz gut zusammen.
Ja. Du hast auch den Begriff Emotionen gerade schon ins Spiel gebracht. Ins Spiel gebracht. Wortwitz. Wie ist denn vielleicht so das Verhältnis im gesamten Marketing-Mix? Welchen Anteil hat Sport da? Jetzt gar nicht mal nur auf Tennis bezogen, sondern Sport an sich.
Das ist natürlich eine Säule für uns, eine Säule von vielen und das ist natürlich das Zusammenspiel aus den einzelnen Säulen, die dann am Ende entscheidend ist. Aber natürlich habe ich über Sport eine sehr internationale Fanbase, sage ich mal, eine große Reichweite. Ich habe auch, und das schauen wir uns natürlich an, haben wir uns auch bei der WTA angeschaut, eine große Überlappung an potenziellen Zielgruppen. Ja, das heißt, die Leute interessieren sich für Tennis, die interessieren sich aber auch für Automotive. Da brauche ich natürlich eine gewisse Überlappung. Weil wenn ich jetzt den Ball in die falsche Richtung spiele, dann kommt er nicht an, ist klar. Also da schauen wir schon sehr stark, wie groß sind da die Überlappungen, passt das zusammen? Und dann wiederum kann ich damit natürlich sehr viel Reichweite schaffen. Und wir kommen an unsere Zielgruppen dran, an den Punkt, wenn sehr viel Emotion im Spiel ist. Ich glaube, das ist total wichtig, dieses Erlebnis. Es geht ja über das Produkt hinaus, sondern wir wollen unsere Zielgruppen erreichen, wenn sie emotional aufgeladen sind. Und das ist natürlich toll in so einem Event, bei so einem Spiel wie beispielsweise Tennis.
Ich hätte eine Anschlussfrage. Das ist ja eine globale Partnerschaft mit der WTA. Wie wichtig ist es für euch, dass die Märkte mitziehen? Also ist der chinesische Markt, der US-Markt, andere Märkte. Wie checkt ihr da, dass die auch alle mit an Bord sind?
Das haben wir natürlich vorher abgestimmt. Das ist klar, dass wir da jetzt nicht eine Entscheidung aus der Zentrale heraus treffen und die Märkte sagen, ich brauche hier was ganz anderes lokal. Die sehen auch die Notwendigkeit und die sehen auch die Relevanz von Tennis in ihren einzelnen Märkten und das ist für uns essentiell natürlich, dass die mitspielen, dass die an Bord sind, weil wir können natürlich diese globale Struktur, Infrastruktur nur relevant machen, wenn dann lokal in den Märkten auch die Events stattfinden, die dann die Zielgruppen erreichen. Das heißt, es ist super, super wichtig, dass wir da im Einklang stehen. Wir mit der WTA als globale Organisation, aber lokal natürlich auch unsere Landesgesellschaften mit den Turnierverantwortlichen vor Ort.
Ich würde noch mal gerne auf den Begriff Reichweite zurückkommen. Du bist ja auch eine Frau der Finanzen. Also die sind ja auch nicht ganz fremd. Und wir wissen alle, wenn Budget in solche Geschichten gesteckt wird, irgendwann fragt jemand, was ist denn eigentlich rausgekommen dabei? Was setzt ihr da für Messwerte an? Weil Emotion an sich, immer so eine Frage, wie man die eigentlich...
Ja, das ist total wichtig, weil wir natürlich nur investieren, wenn wir auch einen Return on Invest haben. Das ist klar. Deshalb gucken wir uns auch sehr genau an, welche Partnerschaften funktionieren für uns. Was stärkt die Marke? Was zahlt auf die Marke ein? Nur eine Partnerschaft, die kurzlebig ist, die konsumiert wird, das ist nicht unser Ansatz. Das ist für uns auch nicht das Richtige. Deshalb ist erstmal in der Analyse, wer sind überhaupt Partner, die in Frage kommen, schauen wir uns dann natürlich sehr stark an, wie groß ist die Plattform für uns? Was bietet uns so ein Turnier vielleicht auch vor Ort für Möglichkeiten, Testdrives mit einzubinden, Leads zu generieren etc.? Das ist selbstverständlich, weil wir brauchen den Business Impact natürlich auch. Und je mehr ich den messen kann, desto mehr kann ich natürlich diese Partnerschaft auch quantifizieren oder die Relevanz nochmal viel deutlicher herausstellen. Aber natürlich ist uns auch bewusst, vor allem in Zeiten, wo der Wettbewerb stark ist, wo vielleicht die Industrie in der Transformation ist, dass die Marke ein wesentlicher Treiber ist. Die Marke ist super, super relevant für uns. Die ist weltweit bekannt. Wir wissen, dass wir unter den Top 10 Marken laut Interbrand natürlich geführt werden. Das heißt, uns ist auch sehr bewusst, dass wir in die Marke investieren müssen. Das bedeutet, dass man für die Zielgruppen die Marke erlebbar macht, dass man nahbar ist als Marke, dass Zielgruppen auch etwas mit uns als Marke, mit dem Stern verbinden können. Und wenn wir Plätze suchen, wie beispielsweise Tennisturniere, ein Golfturnier, dann sind da sehr viel Emotionen im Spiel. Dann fällt es deutlich leichter, da auch, sage ich mal, markenrelevante Erlebnisse für unsere Zielgruppen zu schaffen. Das heißt, wir gucken sehr stark natürlich Reichweite und dann halt vor Ort, welche Kunden erreichen wir potenziell, welche Zielgruppen, welche Leads können wir generieren, können wir Testfahrten anbieten, wie können wir quasi weitermachen oder daran anschließen.
Und fast schon letzte Frage. Wir haben es am Anfang gesagt, die Zeit drängt heute ein bisschen. Kannst du noch kurz schildern, ob das Ganze auch nach innen wirkt im Unternehmen? Das macht doch was mit den Mitarbeitern.
Absolut. Also man darf nicht glauben, dass wir das alles nur tun, um unsere Audience draußen zu begeistern. Das wollen wir natürlich und das tun wir mit großer Leidenschaft. Aber natürlich wirkt es auch nach innen. Das ist ja klar. Also jeder, der hier durch die Tür unten läuft, der ist natürlich auch stolz, für die Marke zu arbeiten. Der verkörpert die Marke. Der steckt alles, was er an Leidenschaft hat, in diese Marke rein. Und wenn man zeigen kann, auch intern, welche Strahlkraft die Marke hat, mit wem wir zusammenarbeiten, was das für Mitarbeiter auch bedeuten kann. Ich glaube, dann ist das nochmal ein ganz schöner Motivator, auch intern.
Durch die Tür unten laufen ist fast schon das perfekte Abschlusswort. Christina, wir müssen uns leider schon wieder von dir verabschieden. Es war ein schneller, aber guter Ritt, finde ich. Oder wie sagt man? Run über den Tenniscourt. Deine Termine laufen weiter, aber wir freuen uns total, dass du uns wenigstens ein paar Minuten heute geben konntest.
Schön, dass ihr hier wart. Viel Spaß mit Andrea und wir sehen uns.
Vielen Dank.
Ciao. Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.
Okay, ja, Andrea, dann kommen wir mal zu dir. Ohne Athletinnen wie dich gäbe es ja diese Plattform nicht. Also die Plattform, die jetzt Christina beschrieben hat und wie die bespielt wird. Sie suchen Reichweite, sie suchen Emotionen. Dafür sorgt ihr, die Athletinnen. Ihr begeistert die Fans. Mit dir wollen wir jetzt darüber sprechen. Vor allem, was dieser Zirkus außenrum mit euch Protagonistinnen macht, also mit Athleten. Letztendlich glaube ich, dass ihr heutzutage ja mehr können müsst, als es nur sehr, sehr gut Tennis zu spielen, weil es eben diese Anforderungen gibt und diese Anforderungen wiederum bringen ja wiederum auch Geld in das System. Erste Frage, du warst sehr talentiert, offensichtlich. wenn ich richtig informiert bin, war dein Vater auch schon Davis Cup Spieler und du beginnst als Kind, du hast Bewegungsfreude, du hast ein Bewegungstalent, du gewinnst deine ersten Turniere, wahrscheinlich sehr, sehr früh schon, unter 10 wahrscheinlich schon und irgendwann merkst du ja, das könnte wohin führen und ab welchem Alter hast du denn wahrgenommen, dass es neben dem, ich liebe Tennis und ich will Tennis spielen und mein Trainer erklärt mir jeden Tag, was Tennis ist, ab wann hast du mitbekommen, es gibt dieses Drumherum und was hat es mit dir gemacht?
Sehr gute Frage. Also ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders als vielleicht bei anderen Sportlerinnen aus dem einfachen Grund, dass meine Eltern nach Deutschland kamen, kurz bevor der Jugoslawienkrieg damals ausbrach. Und ich, bis ich 14 war, keinen deutschen Pass hatte. Das heißt, ich konnte gar nicht an so vielen Turnieren teilnehmen. Ich glaube, heutzutage wurden die Regeln vom Deutschen Tennisbund etwas geändert, aber damals durften nur zwei, damals hieß es Ausländer und Ausländerin, an einem Turnier teilnehmen. Wenn du dich nicht rechtzeitig angemeldet hast oder jemanden kanntest, wurdest du quasi nicht zugelassen. Das heißt, erst mit 14 habe ich meinen deutschen Pass bekommen und durfte dann an so vielen Turnieren in Deutschland teilnehmen, wie ich Lust hatte und wie viel ich auch spielen wollte. Und ich wurde dann relativ schnell ein Jahr später deutsche Meisterin und dann war eigentlich schon volle Fahrt voraus. Auf der anderen Seite war das auch eine super Ausbildung zu kapieren, man ist auf andere Leute angewiesen, auch wenn das ein Einzelsport ist. Man braucht einen Verband, der einen bei Turnieren anmeldet. Man braucht Geld, um zu den Turnieren hinzufahren, weil das war auch eben der Grund. Ich konnte nicht einfach willentlich, meine Eltern hatten nicht so viel Geld, dass ich einfach willentlich irgendwo hinfahren konnte, wo es eben nicht so viele Ausländer in Anführungszeichen gab, die teilnahmen, sondern ich war darauf angewiesen, in Hessen und um Darmstadt herum zu spielen, wo ich mit meiner Familie wohnte. Und ich glaube, dass deswegen relativ schnell bei mir perspektivisch klar war, ich muss schnell Geld verdienen, wenn ich das professionell betreiben will oder ich bin auf Partner und Partnerinnen angewiesen, die mich unterstützen und ich glaube so das kindliche Gehirn, wenn man einmal gut ist, dann möchte man das einfach immer wiederholen und als ich da deutsche Meisterin wurde, wollte ich dann quasi jede Woche Turnier spielen, jede Woche gewinnen, dann kam leider Angie Kerber um die Ecke. Und dann wurde es deutlich schwerer, Turniere zu gewinnen, weil sie war auch richtig, richtig gut, besser als ich.
Wie alt warst du da, als du deutsche Meisterin geworden bist?
14 oder 15.
14 oder 15,
genau,
14
also
oder
15. Eigentlich schon. Relativ jung, also relativ schnell, nachdem ich meinen deutschen Pass hatte. Ich weiß, ich habe meinen deutschen Pass mit 14 bekommen und dann ging das relativ so 3-4 Monate vielleicht später, genau.
Und dann kamen aber auch wahrscheinlich schon relativ schnell die ersten Sponsoren. Und da ist die Frage, wie wichtig sind denn dann Sponsoren für den Sport, die Turniere und vor allem für dich als Spielerin? Im Endeffekt bist du ja eine Einzelunternehmerin, also du hast Kosten, du brauchst einen Trainer, einen Physio, Reisekosten, du weißt nicht, ob man Preisgelder gewinnt. Welche Rolle spielen da Sponsoren dann im Heranwachsen oder dann auch auf dem Profizirkus?
Im Tennis sind sie unabdingbar. Also ich glaube, vielleicht kann man in anderen Sportarten noch, geht eigentlich auch nicht mehr, vor allem nicht so wie Sport und Leistungssport vor allem heute betrieben wird, geht's eigentlich auch nicht mehr. Aber im Tennis war es schon immer unabdingbar, aus dem einfachen Grund, dass Tennisspieler und Tennisspielerinnen alle Kosten selbst tragen. Wir werden nicht über den Verein finanziert, wie man es vielleicht aus dem Fußball oder aus dem Teamsport kennt. Wir sind auch nicht so sehr im Verband verankert, wie man es vielleicht mehr aus der Leichtathletik kennt, die dann wirklich über die einzelnen Landesverbände und dann auch über den Bund finanziert werden. Das gibt's im Tennis auch nicht. Es ist extrem teuer, Tennis zu spielen. Man muss zu den Turnieren hinreisen. Die Hotelkosten, die Anfahrtskosten etc. übernehmen. Ich habe zum Beispiel am Anfang mit 15, 16 vor allem in Italien, viele fragen mich immer, warum verstehst du Italienisch und Französisch? Weil ich am Anfang vor allem in Italien und Frankreich gespielt habe. Es war am einfachsten, dorthin zu kommen mit Zug. Es war relativ billig, dorthin zu kommen. Und so hat sich das dann ergeben.
Und genau, und im Tennis ist es, wenn man es dann professionell betreiben will, ich kannte das dann auch von Spielerinnen, die aus sehr starken Verbänden kommen, das ist im Tennis dann die 4 Verbände, die Grand Slam Turniere haben, die haben deutlich mehr Umsatz als ein deutscher Tennisbund zum Beispiel. Die Französinnen, Engländerinnen, Amerikanerinnen und Australierinnen hatten immer schon einen Begleiter und einen Trainer, wir sind immer irgendwie alleine durch die Gegend gefahren. Und als ich dann so um die 100 herum stand, das habe ich relativ alleine hingekriegt, aber als ich dann um die 100 herum stand, dann merkst du so eine gläserne Wand, wo du merkst, okay, um mich herum wird so professionell gearbeitet, wenn ich mich da festsetzen will in der Weltspitze oder sogar vielleicht durchsetzen will, dann brauche ich auch ein professionelles Umfeld. Das heißt, zunächst einmal ein Trainer, der will bezahlt werden, dessen Kosten müssen übernommen werden und dann irgendwann, wenn man dann wirklich in die Top 30, Top 20 kommt, dann geht es auch um die medizinische Begleitung, das heißt Fitnesstrainer, Physiotherapeut, Arzt, Ärztin, was auch immer dann alles da dran hängt. Und das kann man, wenn man um die 100 herum steht, nicht bezahlen. Alleine, ohne Partner, ohne
und
Partnerin.
Das heißt, du gehst dann auf die Suche nach einem Partner?
Es kommt ein bisschen drauf an.
Und wenn du Glück hast, klopft der sowieso an die Tür. Du willst diesen Einfluss auch haben von dem Partner. Wie ist dann dieses Zusammenspiel? Also wenn der kommt, was machst du dann mit dem aus? Ich genau. brauche Physio, sagst du, ich brauche eine Begleitung, ich brauche einen Trainer.
Es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt Managementfirmen wie IMG, die relativ früh einsteigen. Die bezahlen dann vieles für die Tennisspieler, Tennisspielerin in der Aufbauphase, in der es dann nach oben geht. Die nehmen dann aber die Einnahmen dann auch wieder zurück.
Ich wollte gerade sagen, die erwarten ja auch was von
ganz
dir
genau,
als Sportlerin.
Ganz genau, das ist so der eine Weg, den ich würde sagen 80% der Spieler wahrscheinlich gehen. Meine Familie hat ein bisschen anderen Weg eingegangen. Wir haben versucht, eher nach privaten Partnern zu suchen, beziehungsweise die haben mich auch erstmal gezwungen, mein Abitur zu machen. Deswegen war ich sowieso ein bisschen später dran mit allem, was gut ist. Heutzutage bin ich sehr glücklich. Und das, was dann aber auch dadurch schwieriger wird, ich bin dann erst mit 18 auf die Tour gekommen und mit 18 gilt man als alt. So ironisch sich das anhört, aber diese Managementfirmen suchen 15-Jährige, weil es da natürlich erstmal die Investition erstmal billiger ist und hinten raus mehr rauskommt, je länger dieser Sportler oder die Sportler oder Tennisspieler, in dem Fall Tennisspieler, Tennisspielerin, je länger die dann hoffentlich auf der Profitour auch Geld verdienen. Das ist natürlich deutlich lukrativer für die Managementfirmen. Deswegen war es bei mir ein bisschen anders. Ich habe Abitur gemacht und bin dann auf die Tour und habe dann über private Sponsoren. Und da zählt dann eher das, was Christina eben wunderschön erzählt hat. Da zählt eher die Übereinstimmung der Werte. Wie kann mein hoffentlicher Erfolg, weiß man ja in dem Moment ja dann noch nicht, dann auch positiv auf die Partner zurückstrahlen. Wie repräsentiert man die Marke? Ist sie sichtbar? Ich habe dann relativ früh mit 21, glaube ich, war das mit Gerold Steiner zusammengearbeitet. Dann zählt natürlich auch, wie ist man sichtbar im Fernsehen? Welche Teile deines Körpers, deines Outfits sind sichtbar? Adidas kam sehr früh bei mir ins Spiel. Die haben mir extrem viel geholfen. Und solche Sachen werden dann, da geht's quasi natürlich auch um wirtschaftliche Aspekte, aber weniger als bei einer Managementfirma, die dann so 10, 15-Jährige unter Vertrag nimmt und einer wird es schon schaffen.
Aber der Einfluss ist alles andere als abstrakt, kann man sagen, weil das ist ja dann schon eine sehr enge Zusammenarbeit.
Ja, das ist, man guckt dann auf seine, es ist wirklich wie ein kleines Unternehmen, man ist wie ein CEO eines kleinen Unternehmens. Man guckt dann auf die Einnahmen, die man hat und die man erwartet, im schlechtesten Fall und im besten Fall. Und diese Einnahmen versucht man dann so zu investieren, dass man die Leistung steigern kann. Das heißt, wenn ich x Einnahmen habe, vermutliche und die ich wirklich habe, da kommen eben die Partner ins Spiel, weil die braucht man, dass man sagen kann, okay, dann kann ich einen Trainer zahlen für 20 Wochen und dann geht man zum Trainer und sagt, ich habe Budget für 20 Wochen. Ist das für dich okay? Ist das nicht für dich okay? Deswegen habe ich hatte ein großes Glück, so wie Partner in mir ein Potenzial gesehen haben, habe ich Potenzial in einem Trainer gesehen, aber er ist 25, Peter Popovic, der ist heute einer der renommiertesten Trainer auf der Tour, aber damals wusste man das noch nicht und er hat eben, war okay mit dem, was ich ihm angeboten habe, mit den 20 Wochen zunächst und das konnte ich dann, weil er mich besser gemacht hat, weil ich hart gearbeitet habe und dann auch besser wurde. Das haben wir dann irgendwann aufgestockt natürlich. Aber das war so der erste Deal. Ich kann so viele Wochen zahlen, machst du mit? Und da muss man natürlich gucken, wie man damit hinkommt. Und dann, als ich 2, 3 Jahre in den Top 50 waren, dann habe ich einen Physiotherapeuten auch dazu genommen, weil bis dahin war es zu unsicher. Wenn ich jetzt einen Physiotherapeuten noch zahle oder Physiotherapeutin, dann kann es schon sein, dass ich am Ende Minus rauskomme. Das muss man also wirklich abwägen. Und deswegen, es ist zwar anstrengend als Tennisspielerin, es ist natürlich deutlich anstrengender als jemand, der im Fußball, dem alle Kosten weggenommen werden. Auf der anderen Seite kriegt man gleichzeitig auch so eine unternehmerische Ausbildung, weil man ganz klar lernt, mit Kosten umzugehen, mit Investitionen, wie manchmal muss man auch ins Minus gehen, um die Leistungssteigerung hervorzubringen. Und all das lernt man dann zu begreifen, mehr oder weniger. Natürlich nie ganz im Detail, aber so ein bisschen.
Das ist spannend, wenn du sagst, dass du quasi deine Einzelunternehmung wie ein Unternehmen geführt hast im Prinzip. Da schließt sich dann eigentlich die Frage an, Unternehmen versuchen immer eine Marke zu machen und auch eine große Marke. Wir hatten hier mit Christina natürlich mit Mercedes-Benz, eine der ganz, ganz großen globalen Marken. Top Ten haben wir gehört. Wie wichtig ist es in deiner Einschätzung, dass du auch eine sogenannte Athletenmarke aufbaust? Du hattest ja mal auch eine gewisse Berühmtheit und USP mit einem Petco Dance, zumindest eine Zeit lang. Ist sowas wichtig, dass man einen USP hat, dass man eben attraktiv für diese Sponsoren wird, die dir dann dein Unternehmen finanzieren?
Heute ja. Ich glaube, damals war es ein bisschen, damals, das hört sich jetzt an, als hätte ich im 18. Jahrhundert gespielt. Ich habe so vor 20 Jahren ungefähr angefangen auf der Tour. Da war es ein bisschen anders, nicht viel anders, da ging es schon los. Es war schon so Post-Michael Jordan, Roger Federer fing an, globaler Star zu werden. 2005, 2006 waren so Rogers große Jahre, wo er wirklich nur 4 Matches im Jahr verloren hatte. Das war ja unglaublich. Und wo dann so der Sportler als Unternehmer etabliert wurde. Da genau in dem Zeitpunkt kam ich auf die Tour. Das heißt, ich war in so einer Zwischenwelt zwischen der alten Welt, wo nur Leistung gezählt hat, und der neuen Welt, wo es schon auch auf andere Sachen ankam. Persönlichkeit, kann man vor Kameras reden, mag man es vor Kameras zu reden? Und solche Sachen, das war dann schon so, es wurde schon so langsam reingebracht in den Sport, aber es war noch nicht so wie heute. Heute hat ja wirklich jeder Sportler, jede Sportlerin eine soziale Medienpräsenz und es wird ganz penibel drauf geachtet, wie man sich da präsentiert. Das war bei uns noch nicht so, aber es fing langsam an. Alles, was bei mir kam, waren häufig Zufälle, die dann irgendwie meine Persönlichkeit unterstrichen haben. Der Petco Dance war eine Wette mit meinem Trainer, nachdem ich eine ganz schlechte Phase hatte. Ich hatte eine Zeitlang ein YouTube-Channel. Das war, weil mir langweilig war und mir einer meiner Partner eine Kamera mitgegeben hat. Das gab's damals noch nicht. Es war noch vor Smartphones, wo jedes Smartphone eine Kamera hatte, sondern es war wirklich so eine Kamera, wo man einmal auf Play gedrückt hat und konnte mir aufnehmen. Ich wollte so ein bisschen hinter den Kulissen zeigen, wie es bei Tennisturnieren losgeht. Und
heute ein ganz üblicher Vorgang.
Heute
übrigens,
ganz normal, genau.
Wird damals war es so, wird damals sehr groß vermarktet.
Ich hatte ein Video, das ist so lustig. Ich habe mir das schon ewig nicht mehr anguckt. Vielleicht, ich hoffe, es ist nicht mehr da. Aber es war wirklich so ein Video, wo es eigentlich nur darum ging. Ich habe meine Kollegen und Kolleginnen gefilmt. So, hey, was machst du? Und jeder Einzelne hat reagiert. Was ist das für ein Ding, was du in der Hand hast? Und dann kamen sie immer und haben sich das erstmal angeguckt. Heutzutage unvorstellbar, weil heutzutage filmt jeder mit seinem Handy. Heute gibt's überall Bilder in den Umkleiden, bitte nicht in den Umkleiden filmen, bitte nicht in der Dusche filmen und so. Also es ist ja total absurd, wie sich das gewendet hat. Ich war eine der ersten Tennisspielerinnen auf Twitter damals, weil ich 2 Journalistenfreunde hatte, die das hatten. Das war im Sport noch undenkbar, also zumindest im Tennis. Vielleicht hatten das so Vereine, aber im Tennis hatte das noch niemand. Also bei mir kamen so Zufälle dazu und vielleicht auch meine Neugier außerhalb des Platzes, die dann zu einer Marke unabsichtlich geführt haben. Und ich glaube, dass so auch vielleicht die eindringlichsten Marken entstehen, wenn sie vor allem mit den wirklichen Werten übereinstimmen. Es war, wer ich war, und daraus hat sich dann irgendwie ein Ruf gebildet und daraus entsteht ja dann sozusagen die Marke. Aber es war jetzt nicht so professionell organisiert. Und ich glaube, heute engagiert man mehrere Leute, um eine Markenbildung herzustellen.
Muss ich nochmal nachfragen, ja. Fühlst du dich als Marke?
Überhaupt nicht, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie ja. Ich glaube, das ist das Beste, wenn man sich nicht als Marke fühlt, weil ich glaube, dann stimmen die eigenen Werte und die eigene Persönlichkeit am ehesten mit der Markenwahrnehmung überein. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sich nicht als Marke fühlt. Ich glaube, wenn man sich als Marke fühlt, dann ist es ganz schnell so etwas wie, ich muss jetzt performen, um meiner Marke zu entsprechen.
Ja,
und das habe ich
nicht.
Genau, ich glaube, dann stimmt eher was nicht. Und das habe ich zum Glück nicht. Deswegen, auch wenn ich mir bewusst bin, dass es eine Marke Andrea Petkovic gibt, habe ich nie das Gefühl, ich muss als Marke Leistung erbringen, sondern als Andrea.
Weil du halt sehr authentisch damit umgegangen bist, mit deiner Person und mit dem Umfeld und spielerisch und einen YouTuber oder Twitter entdeckt hast. Das ist spannend. Zu dieser Social-Media-Geschichte hätte ich noch eine Frage. Mhm. Wir im Marketing sagen wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Also wir ringen um die Aufmerksamkeit von Konsumenten, von potenziellen Kunden. Wir haben hunderte Kanäle, tausend Botschaften. Social Media beherrscht unser Leben. Du bist ja eigentlich noch aufgewachsen, bevor Facebook und Co. richtig groß wurde. Deine ersten Turniersiege waren, glaube ich, 2007 dann auf der WTA-Tour und 2009, 10 würde ich mal verorten, wurde Facebook dann groß. Was hat Social Media, wie hast du das wahrgenommen? Hat es dich verändert oder hat es jetzt auch mit den neueren Spielerinnen auch den Sport dann verändert, dass sie eigene Möglichkeiten haben, Reichweite zu generieren?
Es hat es auf jeden Fall verändert. Also ich bin Jahrgang 1987 geboren und das ist auch, wir sind so eine ganz komische Generation, weil sind auch die letzte Generation, die noch ohne Handys aufgewachsen ist, aber dann in so einem formativen Alter mit so 17, 18, 19 hatte ich ein Handy damals, auf dem ich nur meine Eltern anrufen konnte. Ich konnte damit nicht, die hatten so alle Funktionen ausgeschaltet im Ausland, dass ich nichts machen konnte, außer angerufen zu werden von meinen Eltern, weil sie hatten meine Nummer so ungefähr. Und da musste man ja auch noch zahlen, wenn man angerufen wurde. Und dann, genau, wie du sagst, Michael, dann als ich so 21, 22 war, dann begann das Ganze so ein bisschen. Das heißt, ich habe beide Welten miterlebt. Und ich nehme ein ganz, ganz simples Beispiel. Als ich anfing auf der Tour, haben, würde ich sagen, eine von 100 Spielerinnen auf dem Platz Make-up getragen. Vielleicht null. Heute tragen 90 von 100 Spielerinnen auf dem Platz Make-up. Und das, ich sage das komplett ohne Urteil, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass man sich jetzt seines Bildes extrem bewusst wird. Und das ist natürlich die Generation nach mir, die ist damit schon aufgewachsen, für die ist das ganz normal, die muss das gar nicht mehr reflektieren. Und bei uns war das total absurd, wenn jemand so Wimperntusche aufgelegt hat vor dem Match, haben alle anderen so geguckt, so was macht die, es wird doch verlaufen und so weiter und so fort. Und ich habe das auch gemerkt, wenn man Olympische Spiele von vor 4, 8, 12 Jahren guckt, dann gibt's da auch überhaupt kein Make-up. Und wenn man heute Olympische Spiele guckt, ob es eine Lindsay Vonn ist, die kommen in einem komplett Hair- und Make-up mit Stylisten auf die Pressekonferenz. Du siehst eigentlich keine natürlichen Gesichter mehr. Ich sag das wieder komplett ohne Urteil. Ich trage auch gerade Make-up. Aber es ist so, ich finde so ein kleines Detail, was sehr schön illustriert, wie die sozialen Medien den Sport verändert haben. Es gibt auch positive Sachen. Man konnte ganz oft Narrative zurechtrücken, die aus der Sicht des Sportlers oder der Sportlerin von den Medien, von den klassischen Medien unfair dargestellt wurden. Ne? Wenn man ein Match verloren hat, in dem man sich nicht 100% gefühlt hat und die Medien haben das manchmal nicht gesehen, sondern haben nur das Ergebnis gecheckt und das so geschrieben, konnte man auf seinen sozialen Medien sagen, hey, ich habe am Anfang des zweiten Satzes mich übergeben müssen, weil es sehr heiß war. Oder was auch immer. Heute bei Jannik Sinner, als er jetzt an der Hitze zugrunde ging in Roland Garros, ging bei 4-1, als er noch geführt hat, ging schon durch die sozialen Medien überall Bilder, dass er sich nicht mehr so wohl fühlt, was passierte. Also es wird in real time quasi, wird das Narrativ schon erzählt. Und das war, als ich anfing, ja alles nicht der Fall. Und ich glaube, dadurch hat sich dann, wie es dann so immer so ist, haben sich die Medien verändert, aber haben sich auch die Sportler und die Sportlerinnen verändert.
Hat sich dadurch eine Anschlussfrage auch in gewisser Weise Machtverhältnisse geändert? Also sind die Sportlerinnen jetzt mächtiger, weil sie eigene Kanäle haben? Sie brauchen nicht mehr nur die Turnierorganisatoren, die WTA oder Medien, die berichten, wie sie sich fühlen, sondern sie können es ja selber tun.
Genau.
Oder vielleicht auch angreifbarer.
Oder angreifbarer.
Beides, genau, beides. Also es gibt ja unheimlich viel Hetze und Hass im Internet und da sind Tennisspieler und Tennisspielerinnen extrem betroffen, einfach aufgrund der ganzen Wetter und ich wollte jetzt sagen und Wetterin, aber ich glaube, es sind eher Wetter. die viel Geld auf Tennismatches setzen und im Tennis bist du halt selbst für deine Niederlage oder deinen Sieg verantwortlich. Und das Lustige, ich sag lustig, weil es mir dann irgendwann egal war, ich weiß, für junge Spielerinnen ist das manchmal ganz schön schwierig, aber das Lustige daran ist, dass du Hass bekommst, wenn du gewinnst und wenn du verlierst. Weil wenn du gegen jemanden gewinnst, der vor dir steht in der Rangliste, kriegst du Hass. Und wenn du verlierst gegen jemanden, der hinter dir steht, kriegst du genauso Hass. Also du kannst es eigentlich nie richtig machen. Das ist dann so die Ironie an der ganzen Sache. Dadurch bist du angreifbarer, genau. Ich muss sagen, vor 3 Wochen hätte ich deine Frage ein bisschen anders beantwortet, weil da hätte ich gesagt, sie sind auf jeden Fall mächtiger. Und jetzt war bei dem French Open, gab es einen Fall, dass die French Open haben nicht so viel Preisgeld ausgeschüttet, wie die Spieler und Spielerinnen es erwartet haben. Die Spieler und Spielerinnen haben dann mit einem Boykott Boykott gedroht und haben den dann aber nicht richtig durchgezogen, weil, und das ist dann doch wieder interessant, wie viel Macht die klassischen Medien haben. Die haben dann so ihre Pressekonferenzen kürzer gehalten. Ich mache Anführungsstriche gerade, ich weiß, das sieht man im Podcast nicht, deswegen sage ich es dazu. Aber in der Pressekonferenz sitzen die ganzen Zeitungsautoren und Autorinnen, Journalisten und Journalistinnen, die wahrscheinlich 500 Euro die Woche kriegen von ihrer Zeitung und dann hoffentlich ihre Artikel an den Mann und an die Frau bringen. Das heißt, da hast du keinen wirklichen Impact gemacht. Die sind aber dann zu allen Host-Broadcastern gegangen. Das ist TNT, das ist das französische Fernsehen, das ist Eurosport Discovery. Das heißt, das sind die großen Fernsehstationen, die die TV-Rechte haben. Zu denen sind die aber hingegangen und haben nicht boykottiert, weil sie natürlich auch wissen, wenn sie bei TNT mit potenziell 300 Millionen Amerikanern, Amerikanerinnen gut ankommen, kommen dann wieder mehrere Sponsoren und Partnerschaftsmöglichkeiten auf sie zu. Und das hat mich überrascht, weil ich hatte gedacht, dass die Macht so sehr in den Händen der Sportler und Sportlerinnen ist, dass sie darauf nicht mehr angewiesen sind. Und da hat man dann gesehen, dass man dann doch irgendwie auf die klassischen Medien auch wieder angewiesen ist.
Da hört man aber schon, finde ich, wie komplex das ist. Man ist nicht nur Spitzensportlerin, sondern man hat unendlich andere Anforderungen, die man erfüllen muss. Also das geht nicht so nebenher, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich total interessant. Ich habe jetzt bei dem French Open habe ich einen Podcast für einen TV-Sender gemacht, mit dem ich zusammenarbeite in Amerika. Es ist ein amerikanischer TV-Sender. Und Brett Gilbert war an meiner Seite. Mag vielleicht bekannt sein als Angstgegner von Boris Becker damals. Er wird vor allem im amerikanischen Fernsehen engagiert, weil er der begehrteste Trainer im Tennis-Business ist. Er hat Andre Agassi 10 Jahre lang trainiert, danach Andy Roddick, Andy Murray und zuletzt Coco Gauff. Also er hat fast alle amerikanischen Grand-Slam-Champions hatte er unter seinem Hut. Und wir hatten eine lange Diskussion darüber in der Woche vorher, vor einem Grand-Slam, ob man da ein Turnier spielen sollte oder nicht. Und er hat gesagt, keiner seiner Spieler hätte die Erlaubnis gehabt, die Woche vor dem Grand-Slam zu spielen. Und seine Argumentation, deswegen komme ich auf deine Frage zurück, seine Argumentation war, die Topspieler haben so viele Verpflichtungen, mediale und Markenbotschafterverpflichtungen, dass er möchte, dass sie in der Woche vor dem Turnier bereits in der Stadt sind, damit sie Montag, Dienstag, Mittwoch ihre Verpflichtungen machen können und sich erst ab Donnerstag aufs Turnier quasi konzentrieren. Also er kommt nicht. Ich dachte, er argumentiert, wir müssen eine Woche vorher in der Stadt sein, um uns an alle möglichen Bedingungen in der Stadt zu gewöhnen. Aber er sagte, nein, die haben so viele Verpflichtungen, dass ich möchte, dass die zeitlich Montag bis Mittwoch aus dem Weg geräumt werden, damit sie dann ab Donnerstag, das sind übrigens nur 3 Tage bis zum Grand Slam, damit sie sich dann ab Donnerstag nur aufs Tennis konzentrieren können. Also ich finde, da schwingt schon sehr interessant mit, wie sehr man jetzt auch als Trainer darauf achten muss, welche Verpflichtungen hat mein Spieler, hat meine Spielerin außerhalb des Platzes und wie kann ich die in die Leistung meines Spielers, meiner Spielerin mit einweben, sodass sie trotzdem ihre Leistung bringen kann. Coco Gauff ist da zum Beispiel eine Mercedes, auch eine großartige Frau, großartige Sportlerin, großartige Markenbotschafterin und Partnerin von Mercedes. Und Coco Gauff ist da zum Beispiel eine der begehrtesten Sportlerinnen der Welt und sie hat unheimlich viel unter einen Hut zu bringen. Sie ist zum Beispiel bei uns bei Tennis Channel im amerikanischen Fernsehen die einzige Tennisspielerin, die wirklich die Move the Needle, also sie ist wirklich die einzige, die unsere Einschaltquoten nach oben bringt. Also nicht mal Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz können das so wie Coco Gauff. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie außerhalb des Platzes extrem viele Verpflichtungen hat.
Wie ist es mit deinen eigenen Verpflichtungen? Du hast die Profikarriere ja hinter dir gelassen, aber ich werde den Eindruck nicht los, dass dein Terminkalender auch nicht gerade leerer geworden ist. Du bist inzwischen als Markenbotschafterin unterwegs, weswegen wir hier sind. Du hast Bücher geschrieben, du bist medial unterwegs, du bist aber auch in Shows zum Beispiel zu sehen. Wie ist da der Übergang in dieses Leben für dich geglückt?
Sehr, sehr geglückt im Sinne von, ich habe einfach direkt da weitergemacht, wo ich aufgehört habe, im Sinne von Arbeitsquantität. Nicht gespielt, aber Arbeitsquantität. Ich hatte noch super viel Energie, als ich aufgehört habe. Viele Tennisspieler und Tennisspielerinnen hören auf, wenn sie irgendwann richtig ausgelaugt sind von den vielen Jahren auf der Tour. Ich hatte 4, 5 große Verletzungen. Das heißt, obwohl ich 16 Jahre auf der Tour war, war ich auch oft auch zwangspausiert worden von Verletzungen. Und ich hatte eine unheimliche Neugier und einen Hunger, noch viel mehr zu machen und auch viel mehr auszuprobieren. Und das ist dann schon eingeschränkt als Tennisspielerin. Ich glaube, man ist jetzt weitergekommen im Sinne von, ich weiß noch damals, wir haben kurz off-air über Anna Kournikova gesprochen, da wurde sie von allen Seiten beschimpft, dass sie sich nicht aufs Tennis konzentriert. Da ist man heutzutage viel weiter. Das wird ja jetzt inzwischen erwartet, dass man auch andere Sachen macht. Sonst wird man komisch angeguckt, wenn man das nicht macht, so ungefähr. Es hat wirklich komplett geswitcht. Aber man ist eben schon eingeschränkt, weil man versucht natürlich trotzdem am ehesten die Leistung auf den Platz zu bringen. Alles andere wird dann hinten dran gesetzt. Und ich hatte so viel Lust und so viel Energie, noch vieles andere zu erleben, dass ich eigentlich quasi direkt weitergearbeitet habe. Und das war die richtige Entscheidung. Ich liebe es, zu reisen und unterwegs zu sein. Ich liebe den Tennissport. Ich versuche, den Tennissport weiterhin in Deutschland groß zu machen und zu unterstützen. Und vor allem natürlich den Frauensport. Das ist mir ganz wichtig.
Und was müssen unsere Gastgeber von dir verlangen,
damit ich nach Stuttgart komme?
Damit du nach Stuttgart kommst, beziehungsweise anders positiv gefragt. Also du bist Markenbotschafterin für Mercedes. Ich würde gerne einfach nochmal auf unseren Gastgeber heute zurückkommen. Yeah. Was musst du für Mercedes machen oder möchtest du für Mercedes machen, um dieses Engagement zu erfüllen?
Ich glaube, dass vor allem die Partnerschaft so zusammenkam, weil wir beide ein Interesse haben. Und das ist, den Tennissport und den Frauensport in all seinen Emotionen und in all seiner Komplexität und all seiner Schönheit noch größer zu machen, als er schon ist. Und ich glaube, da war so die größte Überlappung und die natürlichste Überlappung von allen anderen. Und dadurch, dass ich sehr nah noch an den Sportlerinnen drin bin, habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang zu ihnen als vielleicht andere Personen, die auch in den Medien arbeiten. Und so arbeiten wir gemeinsam daran, wirklich diese Tour international und global weiter auszubauen. Sie ist schon eine globale, internationale Marke, das ist wunderschön, aber noch in viel größere Märkte reinzugehen, nochmal deutlich mehr Leute zu erreichen. Und ich finde, wir sind gerade an so einem Kipppunkt im Tennis, wo Frauen- und Männersport kurz davor sind, gleich gesehen zu werden. Das ist noch nicht ganz erreicht, aber wir sind wirklich sehr, sehr weit. Und ich glaube, mit Mercedes an unserer Seite bei der WTA-Tour können wir diesen letzten Schritt noch gehen. Und genau für solche Sachen braucht man starke Partner, weil das kann man nicht alleine schaffen. Wir haben uns um unsere Sachen gekümmert. Wir haben die besten Sportlerinnen der Welt bei uns, die um viel Preisgeld miteinander konkurrieren, die wunderschönen emotionalen Sport auf den Platz legen. Aber um die Sichtweite im Frauensport zu erreichen, die WTA-Tour verdient, dazu braucht man starke Partner und da kommt Mercedes ins Spiel. Und ich glaube, diese Überlappung war sehr natürlich von Anfang an.
Das ist ja fast schon ein wunderbares Schlusswort. Michael, möchtest du vielleicht unsere Abschlussfrage stellen, die wir jedem unserer Gäste stellen wollen?
Ja, kommt es überraschend.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Wir beschäftigen uns ja mit Sportmarketing und das passiert immer auf dem Sport. Yeah. Und da kann jeder aus seiner Sichtweise, aus seiner Perspektive antworten. Die geht so ein bisschen in die Gesellschaft und auch an dich selber. Deswegen in einem Satz bitte, warum brauchen wir Sport?
Okay. Ha. In einem Satz.
In
Michael,
einem Satz.
Ich habe noch nie was in einem Satz gesagt.
Wir erlauben auch ein paar.
Okay. Für mich ist Sport das einzige, und das hat man jetzt bei den French Open gesehen, der einzige Bereich der Unterhaltungsbranche, der immer noch unvorhersehbar ist. Und das finde ich schön. Ich glaube, je älter man wird, desto mehr Bücher hat man gelesen, desto mehr Filme hat man geguckt, desto mehr Serien hat man geguckt und desto schwieriger wird es, überrascht zu werden. Im Sport werde ich jede Woche überrascht. Von einem Match, von einem Spiel, von einem Schlag und das passiert ständig. Und ich glaube wirklich, dass das der einzige Bereich in der Unterhaltungsbranche ist, wo man wirklich noch überrascht werden kann und in dem unvorhergesehene Cinderella-Stories manchmal noch passieren.
Und das ist wahrscheinlich in Zeiten von Automatisierung und KI umso schöner, dass wir uns noch überraschen lassen können.
Ja, und es ist so, es fühlt sich, ich finde das Schöne, ich finde vieles, vor allem in Zeiten von KI, vieles fühlt sich so gescriptet an. Mhm. Und das Gefühl hat man im Sport nie, dass es gescriptet ist. Und das hat man jetzt bei dem Finale zwischen Alexander Zverev und Flavio Cabolli gesehen, wo ganz klar war, ja, Zverev macht den fertig und der kleine Italiener spielt aber richtig gut. Und obwohl er nicht so hoch in der Rangliste steht, muss Sascha da trotzdem erstmal durchkommen. Das hat er am Ende fabelhaft gemacht. Aber das ist doch so das Schöne am Sport, dass man es nie ganz genau weiß.
Kann man sich nicht ausdenken.
Nee.
Wunderbar.
Schön. Vielen Dank.
Das war Matchplan Sportmarketing. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an Christina Schenk und Andrea Petkovic für die Einblicke, die sie uns in ihre Partnerschaft gewährt haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Likes und Sternchen und gute Bewertungen aller Art auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und natürlich auch Anregungen oder Diskussionen, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, dann gerne da, wo ihr uns hört oder auf den Social Media Kanälen von Horizont und von Fischer Appelt. Alle Folgen findet ihr dort, wo es Podcasts gibt. Danke, Michael. Ich bin Bettina Sonnenschein und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge von Matchplan Sportmarketing.